heute die Lesung vorlesen, und zwar lese ich aus Matthäus 25 ab Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, in seiner Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete, und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling, und ihr nahmt mich auf. Nackt, und ihr bekleidetet mich. Ich war krank, und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis, und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich, oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf, oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte, und ihr gabt mir nicht zu essen. Mich dürstete, und ihr gabt mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling, und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt, und ihr bekleidetet mich nicht. Krank und im Gefängnis, und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt auch ihr mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Und dann noch aus Psalm 50, ab Vers 3. Unser Gott kommt, und er wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her, und rings um ihn stürmt es gewaltig. Er ruft dem Himmel droben und der Erde zu, um sein Volk zu richten. Versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Und der Himmel verkündigt seine Gerechtigkeit, dass Gott Richter ist, er selbst.
Ja, vielen Dank, Marc. Genau, für alle, die mich nicht kennen, ich bin auch Marc. Das heißt, ihr habt jetzt zwei Marks gehört oder werdet einen noch hören. Genau, erstmal schön, euch zu sehen. Ich freue mich, predigen zu dürfen. Lasst euch nicht stören, dass ich hier gerade noch ein bisschen umbaue. Wir sind ja jetzt schon eine Weile, ich glaube, heute ist die 11. Predigt, in dieser Predigtreihe durchs Glaubensbekenntnis. Und ich würde es gern jetzt am Anfang gleich nochmal mit euch lesen. Das heißt, ich lese es vor, und wer von euch das vielleicht schon kennt, also die schon öfter in den letzten 11 Wochen da waren und dem zustimmen können, die dürfen das gerne einfach mit mir mitbeten. Und alle, die vielleicht noch nicht so viel mit dem Glaubensbekenntnis am Hut haben oder es vielleicht noch nie gehört haben, die dürfen es einfach auch gerne so mitlesen und sich so ihre Gedanken dazu machen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, das ist, was wir glauben. Und das wollen wir uns gleich einen Teil davon noch mal ein bisschen genauer anschauen. Genau, bevor wir das machen, möchte ich noch kurz beten. Vater, Herr, ich danke dir für diesen genialen Morgen, Gott. Ich danke dir, dass der Frühling wieder kommt und ich danke dir, dass wir vor 2 Wochen deine Auferstehung feiern durften an Ostern, Gott. Und ja, dass es auch damit nicht geendet hat, dass du auferstanden bist, Herr. Und ich bitte dich für heute Morgen, Gott, dass du uns bereit machst, zu hören, Herr. Und ich bitte dich vor allen Dingen, Gott, dass du sprichst heute Morgen. Ich bitte dich, dass nicht dass meine Worte sind, Gott, sondern dass dein Heiliger Geist hier spricht zu jedem von uns ganz persönlich, Gott. Herr, ich bitte dich, ja, nimm alles weg und streich alles, was nicht von dir kommt, Herr. Und lass wirklich deine Worte durchdringen an diesem Morgen und unsere Herzen berühren und verändern, Jesus. Amen. Genau, wir sind ja, wie gesagt, schon so mittendrin und in den letzten Wochen haben wir über Jesus Christus gehört, über Jesus Christus als Gottes eingeborenen Sohn. Wir haben von seiner Geburt gehört, wir haben gehört von seinem Leben, von seinem Sterben, von seiner Auferstehung und auch von seiner Himmelfahrt am letzten Sonntag. Also von all den Dingen, die schon geschehen sind, von denen wir in der Bibel lesen können, dass sie schon passiert sind, das ist schon vergangen. Und heute geht es so ganz logisch in dieser Folge weiter, aber mit den Dingen, die erst noch kommen werden, die eben noch nicht passiert sind, um Jesus Christus rum sozusagen. Und zwar geht es weiter, wir haben gehört, er ist aufgefahren in den Himmel und in unserer Stelle ist es, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und das wird unser Thema heute sein, Jesu Wiederkehr, Jesu Rückkehr auf diese Erde. Jesus wurde gekreuzigt, er ist da schon wieder auferstanden, er ist dann nicht wieder gestorben, sondern lebendig in den Himmel aufgefahren zu Gott dem Vater und von dort wird er wiederkommen. Das ist das, was wir formulieren in unserem Glaubensbekenntnis, dass wir das glauben, dass Jesus nicht nur da war und das alles getan hat, sondern dass noch was kommt, es steht noch was aus. Und die Bibelstelle, die wir uns dazu gemeinsam anschauen wollen, das ist, was ihr jetzt auch schon gehört habt, in Matthäus 25 ab Vers 31. Der Marc hat es vorgelesen und ich werde einige Verse weglassen. Das war ein sehr großer Text. Ich wollte es trotzdem als Lesung im Ganzen haben, dass wir da nicht einzelne Dinge rausnehmen, sondern dass ihr das auch gehört habt. Ich sollte es einschalten. Deshalb sind da jetzt so eckige Klammern mit Punkten. Da habe ich Verse rausgelassen, die auch super toll sind, aber die würden heute den Rahmen sprengen, was ich wahrscheinlich eh tun werde, so wie es momentan aussieht. Also ich lese es nochmal kurz vor, was wir uns heute anschauen wollen. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Und dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Das ist wahrscheinlich von ganz vielen von euch so die Lieblingsbibelstelle. Liest man immer wieder gerne. Genau, aber trotzdem habe ich gedacht, die passt einfach perfekt für heute Morgen. Und was ich genial finde ist, das ist hier ein Teil aus dem Matthäus-Evangelium und das ist was Jesus selbst sagt. Das sagt er seinen Jüngern, was passieren wird, wenn er wiederkommt. Und ich dachte, genial, besser geht's nicht. Nicht was irgendwie sonst gesagt wird, sondern was Jesus selbst sagt über diese Situation, wenn er wiederkommen wird vom Himmel. Und das Erste, was wir in dieser Stelle lesen über Jesu Wiederkehr, ist, dass er in Herrlichkeit wiederkommen wird. Ja, da steht, er wird kommen in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, und er wird auf dem Thron der Herrlichkeit sitzen. Wir haben letzte Woche gehört, Jesus ist in den Himmel aufgefahren und sitzt dort schon auf dem Ehrenplatz zu Rechten Gottes. Ja, Jesus hat die Herrlichkeit schon. Es ist nicht so, dass seine Herrlichkeit beginnen wird, wenn er wiederkommt. Ja, seine Herrlichkeit ist allumfassend schon immer da und hat sich nie geändert. Aber was sein wird und was, denke ich, was hier gemeint ist, ist, wenn er wiederkommt, dann wird es für jeden sichtbar sein. Dann wird es nicht mehr irgendwie verschattet oder verdunkelt sein, sondern wie die Offenbarung sagt, dann wird jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Es wird, wenn Jesus Christus wiederkommt, an diesem Tag wird jeder Teil der Schöpfung, die wir kennen und die wir vielleicht auch nicht kennen, erkennen und anerkennen, dass Jesus Christus der Herr der gesamten Schöpfung ist. Ja, er wird auf dem Thron sitzen, lesen wir hier. Es wird keine Frage und keinen Zweifel geben, wer er ist. Ja, seine Herrlichkeit wird dann eben wird nicht mehr eingedämmt oder verschleiert, sondern sie wird unmissverständlich sichtbar sein für jede Kreatur. Ja, das ist der Zeitpunkt, wo er wirklich die rechtmäßige Herrschaft, die er jetzt auch schon beim Vater hat, endgültig für alle sichtbar antreten wird. Ja, und dies ist auch der Zeitpunkt, wo die Zeit des Teufels auf dieser Erde hier enden wird. Das ist der Zeitpunkt, wo Jesus sein Reich, das hier schon begonnen hat, er vollkommen errichten wird. Ja, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er in all seiner Herrlichkeit sichtbar werden. Das ist der erste Punkt für uns heute Morgen, und das ist auch, was wir gesungen haben, ja. Bisher, sie kann es keiner, oder können wir es nur ahnen, keiner kann sehen, wie herrlich Gott ist. Und es wird der Tag kommen und Jesus kommt wieder und jeder von uns wird es wissen und wird es sehen und es wird keine Frage mehr sein, sondern Gewissheit. Und das führt uns auch zu unserem zweiten Punkt. Wir werden Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Ja, wir werden, wenn Jesus Christus wiederkommt, das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen paradox, aber ich denke, man kann verstehen, was ich meine. Wir werden nicht mehr im Glauben leben, sondern im Schauen. Also genau das Umgekehrte, was wir jetzt haben. Ja, wir werden nicht mehr glauben müssen, sondern wir werden das wissen. Ja, wir haben letzte Woche gehört, nachdem Jesus aufgefahren ist, haben wir kein absolutes Wissen. Ja, Jesse hatte auch dieses Beispiel mit dem Politiker genannt, aber auch in der Aufnahme noch lustig mit anzuhören. Aber wir haben kein Wissen, sondern wir haben ein Glauben, wir haben ein Vertrauen auf Jesus Christus und auch darauf, dass er wiederkommen wird. Das glauben wir, darauf vertrauen wir, das hoffen wir. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann wird unzweifelbare Gewissheit herrschen. Ja, wir werden Jesus Christus als unseren Herrn nicht nur erleben, sondern sehen. Wir werden das wissen als unseren König, als den Hocherhabenen, als unseren liebenden Vater. Ja, alles, was wir jetzt noch gar nicht begreifen können, das wird uns klar sein. An dem Tag wird sich die Hoffnung, die wir jetzt haben, wird sich erfüllen und unser Warten wird ein Ende haben. Wir lesen ja auch in der Bibel, der Glauben ist das feste Zutrauen oder das Vertrauen darauf, dass sich unsere Hoffnung erfüllen wird. Und wenn diese Hoffnung erfüllt ist, wenn Jesus Christus wiederkommt, das ist der Tag, wo unser Glaube sozusagen enden wird. Dann ist es am Ziel. Dann ist alles, warum wir den Glauben haben oder was der Glaube ausmacht, wird vollendet werden durch Jesus Christus. Und das lesen wir auch in 1. Korinther 13, 12. Wo steht, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich auch erkannt worden bin. Ja, jetzt sehen wir nur Stücke, nur Bruchteile, aber dann, so wie Gott jetzt schon alles weiß und alles kennt, so werden wir ihn kennen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Ja, alles Stückwerk, wie es hier heißt, wird dann enden. Unserem Glauben wird Gewissheit weichen. Unser Glaube wird Gewissheit weichen, weil wir dann Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen werden. Also unser erster Punkt, Jesus wird wiederkommen, um seine Herrlichkeit offenbar zu machen. Das zweite, Jesus wird wiederkommen, um sich von uns Angesicht zu offenbaren. Und der dritte Punkt, wo ich ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden werde, den formuliert unser Glaubensbekenntnis so, dass Jesus aus einem weiteren Grund wiederkommen wird, nämlich um zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus Christus wird wiederkommen als Richter der Menschheit. Und in Matthäus 25, in unserer Stelle, steht es so, ich lese es nochmal vor. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Das ist jetzt kein Bild für euch als Gemeinde. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Also Jesus wird wiederkommen, um Gericht zu sprechen. Deshalb kommt er wieder. Und alle Menschen, die aus unserer Sicht gelebt haben, also in der Vergangenheit und bereits gestorben sind oder die jetzt in diesem Moment leben oder die irgendwann geboren werden und noch leben, die werden vor Jesus Christus stehen. Ja? Und ich stelle mir das sehr krass vor. Ich habe mal so nachgegoogelt. Also sollen wohl so bis Stand 9/2014 so 108 Milliarden Menschen gelebt haben. Ist geschätzt, kann sie sagen, aber sie verschätzen sich höchstens um ein paar Milliarden. Also wäre es nicht so schlimm. Ist für den Einzelnen dann doof, aber für die Gesamtheit nicht so. Aber diese 108 Milliarden Menschen, ob sie schon gestorben sind, ja, ist kein Problem. Werden sie wieder auferstehen, ist für Gott kein Problem. Oder ob sie gerade auf der Welt sind, werden auch mit in dieses Gericht eingesammelt werden und stehen vor Gott. Und in unserer Stelle wird dann sehr deutlich gemacht, was passieren wird. Es wird geteilt werden, diese Gruppe, in eine zur Rechten und eine zur Linken. Und beide Gruppen werden den Urteilsspruch erhalten. Es gibt eine Gruppe, das sind die Gesegneten, und es gibt die Gruppe der Verfluchten. Und die einen werden das Reich Gottes erben, das für sie vorbereitet ist, und die anderen wird das ewige Feuer erwarten. An dem Punkt möchte ich kurz mit euch ein bisschen zurückgehen. Wie kommt es zu der Zuteilung zu diesen Gruppen? Wir haben gehört, es gibt zwei Gruppen, aber wie kommt Jesus darauf, die in zwei Gruppen zu unterteilen? Was macht das aus? Und wenn wir uns jetzt überlegen, bevor diese Gruppen geteilt wurden, haben wir eine Gruppe, nennen wir sie mal die Menschheit, alle Menschen, die jemals gelebt haben oder noch leben werden. Und begonnen hat die Menschheit mit Adam und Eva. Ich denke, die allermeisten kennen die Geschichte von Adam und Eva. Wenn nicht, sind laut Bibel die ersten beiden Menschen, die Gott geschaffen hat. Und die hat er hineingesetzt in den Garten Eden. In einen wunderbaren Ort, wo alles perfekt vorbereitet war, wo Gott mit Adam und Eva in perfekter Harmonie und perfekter Gemeinschaft leben wollte. Und dann gab es ein kleines Problem. Und zwar haben sich Adam und Eva entschieden, gegen Gottes Willen zu handeln. Ja, es gab nicht viele Gebote im Garten Eden, meines Wissens nur eins, aber das hat dann doch nicht geklappt, nicht dagegen zu handeln. Und das Wichtige für uns ist aber, genauso wie Adam und Eva sich entschieden haben, gegen dieses Gebot Gottes zu verstoßen, gegen seinen Willen zu verstoßen, haben wir alle das getan. Ja, jeder einzelne Mensch außer Jesus Christus hat sich für ein Leben außerhalb von Gottes Willen entschieden. Ja, da ist die Bibel deutlich. Ich kann es an meinem eigenen Leben erkennen und extrapoliere das dann mal auf euch alle, weil die Bibel das sagt. Aber das ist wichtig. Es ist nicht nur Adam und Eva, die irgendwann mal waren, sondern du persönlich hast zu irgendeinem Zeitpunkt deines Lebens, eher früher als später, schon eine Entscheidung getroffen, gegen Gottes Willen zu handeln. Und das Problem damit ist, gegen Gottes Willen zu handeln, dass das von der Bibel als Sünde gewertet wird. Also als ein Vergehen gegenüber Gott. Etwas, was nicht in Ordnung ist, was nicht sein darf. Und so wie es auch in unserem Rechtsstaat ist, jedes Vergehen zieht Strafe nach sich. Und so ist es auch bei Gott. Und das hat zur Folge, dass jeder einzelne Mensch, der zu dieser Gruppe, dass jeder einzelne Mensch, der je gelebt hat und je leben wird, zu dieser Gruppe dazugehört, dieser Verfluchten, dieser Böcke, per Definition. Ja? Dadurch, dass wir uns gegen Gott entschieden haben, gehören wir zu dieser Gruppe. Es gibt eine große Gruppe und das sind die Verfluchten. Und zwar nicht nur, weil Adam und Eva gesündigt haben und sich das uns alle so weitergetragen hat, sondern weil tatsächlich jeder von uns gegen Gott gesündigt hat. Und damit hat auch jeder von uns diese Strafe verdient, die in diesem Gericht folgt. Und die Bibel ist auch hier sehr klar, die Strafe für Sünde, für Vergehen gegen Gott ist der Tod. Und nicht der körperliche Tod, den wir alle erleben werden, einfach weil unsere Zellen zerfallen und degenerieren und sich irgendwann nicht mehr erneuern können, sondern wovon die Bibel spricht, wenn sie hier von dem Tod spricht, dann ist es der ewige Tod, das ewige Getrenntsein von Gott nach diesem Leben. Oder auch, wie es in unserer Stelle heißt, das ewige Feuer. Und da lässt die Bibel wirklich keinen Spielraum. Sünde folgt der Tod. Die Strafe ist klar, da gibt es nichts. Also es gibt keine andere Sünde. Es gibt keine schwache Sünde, die eine schwächere Strafe bringt. Sondern Sünde, ein Vergehen, und das heißt das Kleinste, bringt den Tod. Und da geht es noch weiter in den Problem für uns. Wir Menschen können diese Schuld, diese Strafe nicht anders wieder gut machen, als diese Strafe zu begleichen. Und zwar auch nur auf diese eine Art und Weise. Das heißt, die einzige Möglichkeit, dass diese Strafe abgegolten wird, ist der ewige Tod. Keine guten Werke, egal wie viele, können das wieder gut machen. Du kannst, weil Gott sagt, er ist gerecht, es gibt dieses Urteil, er muss es vollstrecken. Es gibt nichts, wie du diese Schuld anderweitig begleichen kannst oder diese Todesstrafe aufheben kannst. Und in vielen oder in den anderen Religionen ist es ja so der Weg zum Heil. Sei ein guter Mensch, mach viele gute Dinge. Und das ist so ein bisschen jetzt der Negativpunkt in ganz, ganz großen fetten Anführungszeichen am Christentum. Das funktioniert nicht. Ja, das ist, wie wir gleich sehen, gut für uns, aber das funktioniert nicht. Ja, egal wie sehr du es probierst, und ich habe oft in meinem Kopf, ist es oft drin, ja, ich kann mir mein Heil ja verdienen, ich mache das jetzt alles richtig, es tut mir ja leid und ich mache jetzt mehr dafür. Aber das ist nicht, wie es funktioniert. Ja, das Strafmaß ist fest, ist der Tod und es kann nicht neu verhandelt werden. Zusammenfassend, wir haben alle gesündigt und keiner von uns kann diese Schuld außer durch seinen ewigen Tod wieder gut machen. Und wenn wir jetzt so auf dem Stand bleiben, dann haben wir gar keine Unterteilung vorm Thron Gottes. Dann haben wir eine riesige Gruppe zur Linken vor Jesus und die fahren alle in die Hölle, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Und alle auch zu Recht. Ja, die ganze Menschheit wird vollständig und zu Recht verurteilt. Aber Jesus sagt halt, es gibt zwei Gruppen. Der sagt ja nicht, es gibt zwei Gruppen, eine sind null, eine sind 108 Milliarden, sondern es gibt zwei Gruppen. Und das Coole ist daran, und jetzt fängt die Predigt an, auch Spaß zu machen, jetzt kommt Gottes Gnade ins Spiel. Ja, Gott will nicht, dass wir seine Geschöpfe verloren gehen. Aber da ein vollkommen gerechter Richter ist, haben wir auch vorhin gesungen, muss jemand anderes diese Strafe bezahlen. Die Strafe muss bezahlt werden. Das Gute ist, sie muss nicht zwangsläufig von uns bezahlt werden. Das ist die Hoffnung. Und Gott selbst hat seinen Sohn, hat Jesus Christus geopfert, hat ihn als Mensch auf diese Erde gesandt, damit er als Unschuldiger diese Strafe auf sich genommen hat. Jesus, der Gott war, vollkommen Gott, wurde zu Unrecht verurteilt, damit er unsere Strafe tragen kann. Also wir haben Jesus Christus, den verurteilenden Richter, der den Urteilsspruch bringt und die Strafe verhängt und dann aber auch selbst bezahlt. Und da gibt es eine coole Geschichte. Hier. Der Mann, wer weiß, wer das ist? Ja, Anderle weiß es, alte Klugscheißer. Ich habe es ihm auch gestern gesagt. Das ist, weiß es wirklich keiner? Schade. Das ist Fiorello LaGuardia. Jetzt wisst ihr es. Gelebt 1882 bis 1942. Naja gut, also er war, kann man hier so ein bisschen erkennen, der Bürgermeister von New York City zu der Zeit. Und da gibt es eine ganz nette Anekdote und die lese ich euch mal vor. Dieser Bürgermeister LaGuardia musste manchmal das Amt des Polizeirichters ausüben. Es war ein eiskalter Wintertag, als ein zitternder und frierender alter Mann, in manchen Google-Versionen ist es auch eine Frau, macht für die Geschichte keinen Unterschied. Genau. Also es könnte auch eine alte Frau sein, zu ihm gebracht wurde, der beschuldigt wurde, ein Brot gestohlen zu haben. Der alte Mann verteidigte sich mit leiser Stimme. Die blanke Not habe ihn dazu gebracht, zum Dieb zu werden. Seine Familie müsse sonst verhungern. LaGuardia hörte ihm schweigend zu. Recht muss Recht bleiben, erklärte er. Das Gesetz duldet keine Ausnahme. Darum muss ich sie bestrafen und verurteile sie zu einem Bußgeld von $10. Klingt für uns jetzt nicht viel in der damaligen Zeit. Ich bin mir sicher, der konnte das unmöglich jemals zurückzahlen. Gleichzeitig zog er, also LaGuardia, seine eigene Geldbörse heraus und steckte einen $10-Schein in den abgetragenen Filzhut des alten Mannes. Ein Richter, der die Strafe selbst bezahlt. Wie gerecht und gleichzeitig barmherzig war das. So behandelt Gott sündige Menschen. Alle haben gesündigt. Gott muss als Richter die Sünder verurteilen, aber er übernimmt die Strafe und legt sie auf seinen Sohn Jesus Christus. Jetzt kann jeder, der seine Sünden bekennt und an den Sohn Gottes glaubt, frei ausgehen, ohne bestraft zu werden. Ist das nicht über die Maßen genial? Also ich weiß nicht, ob bei euch rüberkommt, was bei mir in dieser Predigtvorbereitung war. Gott hat es mir irgendwie neu offenbart, wie abgefahren das ist. Ja, also wir, ich kann es gar nicht in Worte fassen, das ist einfach genial. Ja, wir können unsere Schuld nicht selbst bezahlen, aber wir können Gottes Gnade und Vergebung annehmen, so einfach, wir können es einfach annehmen. Wir brauchen unsere Sünden zu bekennen. Wir müssen erkennen, ich habe gegen Gott gesündigt, das ist wichtig. Und wir müssen ihn um Verzeihung bitten und ihn zum Herrn oder anerkennen, dass er schon der Herr unseres Lebens ist. Ja, wir sagen immer, wir müssen ihn zum Herrn unseres Lebens machen. Ganz ehrlich, wir müssen Gott nicht zum Herrn unseres Lebens machen. Er ist der Herr unseres Lebens. Die Frage ist nur, ob wir das wahrnehmen oder ob wir das nicht wahrnehmen. Ja, er ist Gott, er ist der Herr. Es gibt niemanden anderen, der über uns steht. Aber wir müssen uns entscheiden, diesem Herrn auch zu gehorchen. Aber wenn wir unseren Ungehorsam, der uns die Strafe einbrachte, tauschen gegenüber Gehorsam, gegenüber Jesus Christus, dann ist es genial. Er will ja nicht nur diese Strafe für uns bezahlen, sondern dann möchte er, dass wir an seinem Reich in Ewigkeit teilhaben. Dass wir an seiner ewigen Herrlichkeit teilhaben. Und Jesus Christus sagt es selbst in Johannes 5,24 so: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ja, das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht, für die wir Zeugen sein sollen. Jesus Christus rettet vor dem gerechten Gericht. Ja, und das ist auch die einzige Möglichkeit. Es gibt keinen anderen Weg. Aber ist es nicht, ich benutze das Wort nochmal, ist es nicht einfach genial? Ja, wenn du an Jesus Christus glaubst und nachfolgst, dann bezahlt er deine Strafe für dich. Wenn er wiederkommt, um die Menschheit zu richten, dann kannst du dir jetzt vorstellen, du sitzt in dem gewaltigsten Gerichtssaal, den du dir vorstellen kannst. Da vorne ist ein Thron, da sitzt Jesus. Und du sitzt da, das ist dann so wie bei den Ghanaern, dein Kopf ist nach unten geneigt, weil du weißt, wer du im Vergleich bist zu diesem Richter. Und der guckt dich an und sagt zu dir, du bist schuldig. Du bist vollkommen und in allen Anklagepunkten schuldig. Aber deine Strafe habe ich schon bezahlt. Ich selbst habe die bezahlt am Kreuz, als ich für dich gestorben bin. Und das ist für mich eine Tatsache, die mein Verstand total sprengt. Das kann ich nicht glauben. Du stehst vor dem höchsten Gericht, alle deine guten und vor allen Dingen alle deine schlechten Taten sind so allen in dem Gerichtssaal öffentlich bekannt. Du wirst zum Tode verurteilt von dem, gegen den du gesündigt hast. Ja, der gegen den du gesündigt hast, der wird dein Urteil fällen. In jeder normalen Situation wird der sich freuen und denken, ja, geil, den mache ich fertig. Ja? Und nein, es viel abgefahrener, er sagt, ich muss dich verurteilen, ich kann nicht anders, es gibt keinen anderen Weg, aber ich werde die Strafe für dich bezahlen. Ich übernehme deine Strafe und ich werde für dich sterben, beziehungsweise ich bin schon für dich gestorben. Und das ist eine Tatsache, wie gesagt, es fällt mir schwer, das wirklich ganz zu begreifen, aber es lässt mich mehr verstehen, wie gewaltig Gottes Liebe mir gegenüber ist. Und dass eben nicht meine Taten mich retten, so wie ich das oft denke, sondern dass es eben allein Jesu Gnade ist und seine Bereitschaft, meine Strafe auf sich zu nehmen. Und somit ist Jesu Wiederkehr und das damit zusammenhängende Gericht eben auch kein Grund zur Sorge mehr. So am Anfang der Predigt konnte man denken, Gericht, es ist kein Grund zur Sorge oder zur Angst, sondern wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm nachfolgst, dann ist dieses Gericht ein Grund zur Freude. Deine Hoffnung wird erfüllt werden und du wirst straffrei aus diesem Gericht hervorgehen. Denn du brauchst dich nicht vor diesem Tag zu fürchten, sondern du sollst ihn vielmehr sehnsüchtig erwarten und voller Vorfreude sein. Und das lesen wir auch, klick einmal in Titus 2, 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in den jetzigen Zeitlauf. Und jetzt kommt das Interessante, also ist auch gut, aber worum es jetzt geht, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Und nochmal ähnlich in über 3,20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Und es geht mir um das Erwarten und die Frage an dich heute Morgen, kannst du Jesu Wiederkehr kaum noch erwarten oder bist du mehr so, der kann sich schon noch ein bisschen Zeit lassen. Also so ganz dringend brauche ich ihn jetzt gerade nicht, also dass er wiederkommt. Und frag dich das selbst, was ist dir wichtiger? Wie sehr sehnst du dich danach, deinen Herrn von Angesicht zu Angesicht zu sehen? Und ich muss zugeben, dass ich mir oft Jesu Wiederkehr gar nicht so sehr herbei wünsche. Ja, ich habe ein tolles Leben, ich habe eine tolle Frau, habe tolle Kinder, einen tollen Job, der mir Spaß macht, der meine Familie mehr als ausreichend versorgt. Ich bin in einer tollen Gemeinde, habe eine tolle Hausgruppe, habe tolle Freunde, habe eine tolle Familie. Ich bin extrem gesegnet hier auf dieser Welt. Und eigentlich, muss ich zugeben, habe ich auch echt noch Bock, das eine Weile zu genießen. Ja, auch wenn ich mit Anderle befreundet bin, da denkt man sich manchmal, nein, Spaß. der Herr könnte wiederkommen, nein. Aber mein Fokus ist eben oft dann nicht auf Jesu Wiederkehr gerichtet, sondern auf die Dinge hier. Ja, ich habe keine Ewigkeitsperspektive, sondern geht es um den nächsten Termin mit den Handwerkern, um die Patientin, die ich morgen wieder versorgen muss. Geht es darum, irgendwie Zeit in meinem Terminplan noch für die Familie zu finden und so weiter und so fort. Und ich verliere eigentlich aus dem Blick, dass ich mich freuen sollte auf diese Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Dass ich das herbeisehne. Weil dann All das Schlechte, das in unserer Welt ist, weggenommen werden wird. Aber ich sehe das oft nicht, weil es mich aus Gottes Gnade zum Glück sehr selten betrifft. Es gibt Momente in meinem Leben, wo ich mir denke, Gott, jetzt könntest du echt wiederkommen, weil jetzt habe ich keinen Bock mehr. Aber die sind aus meiner Sicht sehr rar gesät. Aber wie Jesse das gesagt hat, das letzte Woche, es gibt immer mehr Geschwister, immer mehr Christen in der Welt, die Jesu Wiederkommen wirklich herbeisehen. Und zwar, weil sie keinen anderen Ausweg sehen. Sie haben keine andere Hoffnung, dass ihr Leiden endet. Und ich glaube wirklich, dass auch in Leiden sich diese Sehnsucht natürlich schneller einstellt, als es oder leichter einstellt als bei uns, wenn wir gerade nicht leiden und es uns gut geht. Aber da ist eben wichtig, dass das Evangelium nicht nur für die Leidenden und die Armen die gute Botschaft ist, sondern auch für uns als die Reichen oder für die, denen es vermeintlich besser geht. Und ich glaube, deshalb ist auch unsere Aufgabe als Christen, auf diesen Tag hinzuleben. Uns bewusst zu machen, welche Freude das bringen wird, wenn Jesus wiederkommt. Auch wenn wir es vielleicht nicht fassen können. Und uns aber auch bewusst zu machen, welche Angst und welche Strafe dieser Tag bringen wird für all die, die Jesus nicht kennen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein wird uns genau zu diesen Zeugen machen, von denen Jesus durch Jesse letzte Woche gesprochen hat. Diese Zeugen zu sein, weil wir einen Antrieb haben, unsere Freude, aber auch uns nicht auf dieser Freude, auf dieser Hoffnung auszuruhen und den Blick dadurch vom Gericht abzuwenden, wir sagen, ich bin ja safe, sondern die Tatsache der Wiederkehr Jesu und des kommenden Gerichts, dass wir das uns neu bewusst machen, was da noch hinten dran steht, nicht nur für uns. Und eben nicht wegzuschauen und zu verdrängen, sondern Gottes Mitgefühl, Gottes Liebe, Gottes Gnade mit den Menschen um uns herum zu haben, die ihre Freude noch nicht gefunden hat. Und eine Möglichkeit, unseren Fokus, also mir fällt es extrem schwer, da meinen Fokus drauf zu halten, und eine Möglichkeit, das zu tun, ist Global Bridegroom Fast. Ja, da treffen wir uns einmal im Monat, immer den ersten Montag, Dienstag, Mittwoch, zusammenhängend des Monats, fasten 3 Tage zusammen, mit dem Fokus, dass wir die Gemeinde, die Braut sind und auf unseren Bräutigam Jesus Christus warten und haben einen gemeinsamen Abschlussabend am Ende dieser 3 Tage. Ja, und es dient genau dazu, uns danach auszurichten. Und ich muss zugeben, ich war in den letzten Monaten, letzten Jahr nicht da, weil in meinem Kopf eben der Gedanke war, eigentlich will ich gar nicht, dass Jesus jetzt wiederkommt. Meine Motivation, jetzt zu fasten, dass Jesus wiederkommt, ist, wie Anne es sagen würde, minus unendlich. Ja, weil mir, ja, das war nicht der Wunsch meines Herzens. Und ich habe gedacht, naja, wenn mal der Zeitpunkt kommt, wo ich mir das herbeisehen, dann kann ich anfangen zu fasten und zu Global Bridegroom Fast zu gehen. Und das war ziemlich bescheuert und war komplett der falsche Ansatz. Also man lernt extrem viel, wenn man so eine Predigt vorbereitet. Das hätten mir andere Leute wahrscheinlich auch einfach so sagen können, aber man kennt es manchmal selber besser. Aber das Entscheidende für uns ist, ich muss mich eben entscheiden, meinen Fokus auf Jesu Wiederkehr zu haben. Und auf dieses Gericht, das bevorsteht, und in Ewigkeitsperspektive, mit diesem langen Long-Term-Blick zu gucken. Und mich nicht von meinen Aufgaben, von meinen Problemen oder auch von den schönen Dingen unseres Lebens ablenken zu lassen. Weil das Problem mit all diesen Dingen hier auf der Welt, mit denen wir uns so gerne beschäftigen, ist, dass nichts davon unsere Hoffnung erfüllen wird. Ja, all diese Dinge werden vergehen und eben kein ewiges Erbe hinterlassen. Und die einzige Hoffnung, das Einzige, was uns Freude bringen kann, weil diese Hoffnung erfüllt wird, ist, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommt und uns mit in sein perfektes, vollkommenes Reich nimmt und alles Jammern und Zähneknirschen und alles Leiden und sonst was enden wird und wir diesen perfekten Zustand mit der Gemeinschaft und Gott erreicht haben. Und deshalb sind die Fragen von mir an dich heute Morgen oder auch für euch als Hausgruppenmitglieder für diese Woche: Ist es so, dass du dich auf diesen Tag freust, an dem Jesus wiederkommt? Lebst du ein Leben in dieser Ewigkeitsperspektive, dass du nicht auf das Morgen schaust, sondern dass du einen langen, weiten Blick hast? Und wenn du das hast, wie wirkt sich das dann auf deinen Alltag aus? Und nehmt da auch gern dann nochmal die Verse, die ich rausgelassen habe aus dem Predigttext mitten in die Hausgruppen. Und guckt euch so an, was Jesus auch wichtig war, wie sich das in unserem Alltag auswirkt. Und falls du bisher nicht an Jesus glaubst oder vielleicht heute zum ersten Mal von ihm gehört hast, hast noch nie das Glaubensbekenntnis gehört, dich ist alles gerade wahrscheinlich extrem viel, was ich erzählt habe. Aber ich möchte dich echt einladen, dir jemanden zu suchen von den Leuten, die für dich beten. Wir werden auch nochmal ein Lobpreislied haben. Such dir jemanden und stell Fragen, bete und am besten für dich, weil heute Morgen gleich eine Entscheidung zu treffen, wenn du soweit bist, dass Jesus deine Strafe zahlen darf. Ja? Aber nutz auch die Möglichkeit, wir haben es vorhin gehört, Chris hat es gesagt, mit Fragen ans Leben, heißt glaube ich der Kurs, oder? Ab Mittwoch, wenn du sagst, hey, mich interessiert es, und oder vielleicht sagst du auch, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, was du sagst, komm auch gern auf mich zu, wir können drüber reden, warum ich so denke, wie ich denke und warum ich das so erzählt habe. Genau, aber nutz die Möglichkeit heute Morgen und diese Woche das wirken zu lassen, drüber nachzudenken. Genau, ich bete noch zum Abschluss und dann können wir vielleicht noch einen Song haben. Papa, Herr, du bist unglaublich. Herr, du bist nicht zu fassen, du ja, überwältigst uns immer wieder neu, Gott. Du bist der gerechte Richter, der auf dem Thron sitzt und gegen den gesündigt wurde. Und du sagst, doch, ich bezahle die Strafe gerne für dich. Ich zahle sie gerne und mir tut es nicht leid, dass ich das getan habe, sondern es ist mein Willen und ich wollte das und ich will das immer noch und ich werde das immer wollen, weil ich dich liebe. Und ich danke dir dafür, Jesus, Herr. Ich danke dir, dass deine Gnade unendlich groß ist und dass es jede kleine und jede große Sünde in unserem Leben durch deinen Tod am Kreuz bezahlt ist, Herr. Und dass nichts dem mehr hinzugefügt werden muss. Dass dein Zahlen vollkommen ausreicht für uns, um vor dem Gericht und um aus dem Gericht straffrei hervorzugehen und mit dir in die Ewigkeit einzugehen, Gott, Herr. Und ich bitte dich, dass diese Wahrheit uns verändert, ganz tief in unseren Herzen, Herr. Und ja, sei mit uns in dieser Woche, Gott, Herr, und verändere das weiter, Herr. Wirk du das in unseren Herzen, Gott.